Lob und Dank, Gott ist gut. Nicht nur ab und zu mal, auch ganz besonders heute Morgen an diesem Sonntag ist der Herr ein guter Herr und du darfst ihm vertrauen. Lob und Dank. Mein Thema ist heute, wir sind von unsichtbaren Welten umgeben. Wenn du sehen könntest, was um dir los ist. Himmlische Heerscharen lagern sich um die, die den Herrn fürchten. Halleluja, und wir sind von Gott umgeben. Praise Gott, praise Gott. Heute Abend haben wir eine Versammlung um 18 Uhr, Rahab-Treffen. Gott hat mir diesen Impuls gegeben von Josua Kapitel 6, Vers 16 und 17. Versammle sie in dein Haus, während die Welt vom Fußball, vom Fernseher sitzen oder sonst wo auch sitzen, auf der Straße rumlaufen. Wir wollen Gott loben und preisen. Und wir wissen nicht, was geschieht, aber wir wissen, dass der Herr Herr ist. Und dass wir ihn als unseren König preisen und anbeten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das wollen wir ganz besonders tun. Von unsichtbaren Mächten sind wir umgeben. Halleluja. Berge mögen einstürzen, Hügel mögen weichen, mag alles verschwinden, aber meine Güte und meine Gnade wird nicht von dir weichen. Wir haben eine gute Verheißung und gute Hoffnung. Mehr darüber heute Abend, 18 Uhr, ich bitte euch pünktlich zu kommen. Irgendwann werde ich die Tür zuschließen und dann ist es zu spät. Dann wird es genau das passieren, was bei der Arche auch passiert und Gott schloss die Tür zu und keiner kam mehr rein und keiner kam mehr raus. So, nein, ich will das auch ganz bewusst machen, denn wir wollen beten, wir wollen Gott loben und preisen. Wir wollen uns unter dem Schirm des Höchsten stellen. Und weißt du, wenn du unter dem Schirm des Höchsten stehst, dann kannst du nicht gebrauchen, wenn Leute rein und raus gehen und so weiter. Wenn jemand rauchen will, der soll draußen rauchen und verrauchen, was er verrauchen will. Und dann soll er kommen, im Haus Gottes wird nicht geraucht. Auch nicht, wenn du im Gottesdienst sitzt. Du siehst, wie manche Menschen gebunden sind. Die müssen rausgehen, mitten in der Predigt, um eine Zigarette zu rauchen. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Also solche Leute werden nicht dabei sein, wenn der Herr die Seinen ruft. Solche Leute werden nicht dabei sein. Deshalb, du musst frei sein vorher, bevor die Dinge alle passieren. So, wir schließen irgendwann um die Mitte des Gottesdienstes, dann den Gottesdienst oder den Raum hier. Wir wollen unter uns sein. Warum, das weiß ich auch nicht. Aber ich werde nachher auch noch predigen über Rahab, was die in dem Haus die Leute versammelt hat. Ich habe heute Morgen eine Inspiration von Gott bekommen. Weißt du, die Rahab, als Jerichos Mauern fielen, das Haus blieb stehen von der Rahab und das Haus war an der Mauer und das war am gefährlichsten, schwachsten Stelle. Aber gerade an diesem Platz war das Haus und als dann die Mauern fielen, Rahab wurde zuerst, lies deine Bibel, Rahab wurde zuerst rausgeholt und dann erst wurde die Stadt mit Feuer und in Brand gesetzt. Jericho. Und dann wurde alles unter Fluch gestellt. Und dann wurde alles dahin gerafft. Aber zuerst wurde Rahab rausgeholt, die in ihrem Haus waren. Gott, und das ist für mich ein wunderbares Bild für die Gemeinde, die Entrückung. Vielleicht steht die Entrückung dabei. Und vielleicht werden wir heute Abend 20 Uhr uns alle im Himmel treffen. Das wäre fantastisch. Weißt du, das wäre das Schönste, was mir passieren könnte. Dann können wir alle alles zurücklassen. Dann kann der Antichrist mein Auto nehmen, meine Wohnung nehmen, mein Sparbuch nehmen, wenn noch was drauf ist. Halleluja. Unsichtbare Mächte umgeben uns. Wir werden am Schluss von diesem Gottesdienst ein schönes Lied noch singen von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Voll Gottes ist von wunderbaren Mächten wunderbar geborgen. Unsichtbare Welten umgeben uns. Ja, ich habe noch vergessen, hier verschiedene andere Veranstaltungen. Am Mittwoch, so Gott will, und wir leben, ich sage das jetzt ganz bewusst, nimm dein Eigentum in Besitz. Dann haben wir am Samstag, den 2. Juli, Frauenbrunch. Tina Niebeck aus Dänemark wird hier ihr Zeugnis geben. Mein Gott ist ein mächtiger Gott. Und. Dann sind noch mehrere Termine. Also schau das auf dem Zettel, diese Termine an, die Themen. Vielleicht ist was dabei für dich. Und selbst wenn es für dich nichts dabei ist, ist für dich was dabei. Warum? Denn Gott redet zwischendurch, durch die Blume manchmal. Gott redet auch so, wo du gar nicht denkst. Du kommst hierher und dann stehe ich auch vorne und denke, Mensch, warum muss ich das erzählen? Das ist gar nicht mein Konzept. Aber Gott will seinen Finger irgendwo auf eine bestimmte Stelle in deinem Leben legen. So, wir sind von wunderbaren Mächten umgeben, von der Gottesmacht. Aber in der Welt ist auch der Teufel los. Also wir sind nicht die Einzigen auf diesem Planeten. Auf dieser Welt leben noch viele, viele andere Lebewesen, was es auch immer ist. Gute und böse Wesen, Welten umgeben uns. Der Teufel ist da und die Schlange war da. Aber heute Morgen, als wir gebetet haben und gesungen haben, hat der Herr mir gezeigt, der Kopf der Schlange ist zertreten. Und zwar vor 2000 Jahren. Auf dieser Welt haben wir verschiedene Mächte, Fürsten und Gewalten. Die haben hier ihre Residenz aufgeschlagen, ihre Zelte aufgeschlagen, dunkle Mächte, die versuchen, die Erde zu zerstören, Gottes Werk zu zerstören, alles zu betonieren, zu pflastern und über die Menschen Kontrolle zu gewinnen. Es ist wie vor der Sintflut. Vor der Sintflut, wenn du 1. Mose 6 liest, solltest du mal nachlesen, wir sind wie in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots, wir leben, wir haben das alles auch hier schon pur und live hautnah miterlebt, was hier so passiert in unserer Welt an Schmutz, an Dreck, an Perversität und dergleichen. Vor der Sintflut, da haben sich auch Wesen breit gemacht, Söhne Gottes und Töchter der Menschen und so weiter, was das ist, also eine Vermischung von Engeln und Dämonen und Menschen, und durch diese Vermischung sind Monster entstanden, gewaltige Riesen, steht in der Bibel, und deshalb musste Gott die Menschheit vernichten, damals nur noch Noah und ein paar Leute blieben übrig. Dann gibt es neben den Tieren die Menschen, da gibt es noch Dämonen und Engel, welcher Art auch immer. Jemand hat mir dieser Tage gesagt, ja, es gibt heilige Engel. Weißt du, Engel bleiben Engel, sind gefallene Engel. Das ist ein Drittel dieser himmlischen Herrscher, die mit dem Teufel Luzifer mitgegangen sind. Aber es gibt gute Engel, die gelüsten zu schauen, die Erlösung der Kinder Gottes, wie du erlöst wirst. Die gucken zu und sind begeistert. Und wenn dann ein Sünder sich bekehrt, dann applaudieren sie und sagen, Halleluja, es ist schon wieder einer heimgekommen. Und schon wieder ein Name im Buch des Lebens eingetragen. So, Engel sind dienstbare Geister, die umgeben uns. Unsichtbare Mächte umgeben uns. Natürlich, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, auch Dämonen umgeben uns. Du glaubst gar nicht, was für Monster hinter dir her sind. Wenn du sehen würdest, vielleicht träumst du ab und zu mal so, Albtraum, die erscheinen im Traum meistens und so weiter. Da ist der Satan da, der Ankläger der Brüder. Und er sagt, guck mal den an, guck mal die an, guck mal jenen an, guck mal die Gemeinde an, guck mal die Regierung an. Satan ist ein sehr guter Beobachter. Und passt auf, beim Hiob, du sagst ja, wir sind in der Gemeinde. Du, der Teufel treibt sich in der Gemeinde am allermeisten rum. In der Gemeinde treibt er sich. Und da war der Teufel unter den Kindern Gottes, heißt es beim Hiob. Und dann kommt der liebe Gott und sagt, Satan, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, habe ich gesehen. Der ist gottesfürchtig, sehr sogar, der betet und fastet und opfert und so weiter. Aber weißt du, der macht es nur, weil du ihn so beschenkst und weil du ihn so segnest. Deshalb macht er alles so für dich, ist er so gottesfürchtig. Nimm ihm mal das weg. Und du siehst, in der Versammlung der Gläubigen treibt sich der Teufel rum. Ich habe noch nicht Amen gesagt und da sitzt er schon an der Tür und empfängt die Leute. Und was es auch alles ist, das ist nicht mit Golgatha, das ist die Sache noch nicht erledigt. Wir sind nur erlöst von der Sünde. Der Teufel ist noch nicht davon gejagt. Jesus muss wiederkommen, um den Teufel davon zu jagen. Paulus sagt uns, Satan schlägt mich mit Fäusten, oder ein Engel des Teufels, des Satans, oder ja, des Teufels schlägt mich mit Fäusten. Sogar da erlebst du manchmal sogar in der Gemeinde, wie Satan dich mit Fäusten schlägt. Schon mal erlebt? Das ist eine Realität. Wenn du Gott liebst, wirst du mit Fäusten von Satans Engels geschlagen. Sogar unser Herr Jesus Christus, er war in der Wüste, wenn du liest, wo Jesus war, Jesus hat seine Mission angefangen mit den wilden Tieren in der Wüste. Er war dort und hat sich mit diesen wilden Tieren unterhalten, die wilden Tiere vielleicht gezähmt oder was weiß ich, was er dort gemacht hat. Auf jeden Fall diese wilden Tiere. Und dann kommt der Teufel. Und der Teufel weiß nicht nur, was Jesus macht, sondern er sieht, wie Jesus fühlt, als es ihn hungerte. Er merkt, der Magen knurrt für Jesus. Der hat schon 40 Tage gefastet. Und dann sagt er zu Jesus, du kannst doch aus den Steinen Brot machen. Er merkte sogar, wie es bei Jesus innerlich geht, in seine Gedärme. Da, wo du bist, da ist auch der Teufel. Und da ist auch der Herr Jesus natürlich, beides. Also, wir sind keine Sekunde allein. Martin Luther sagte einmal, einer reitet uns immer. Einer reitet uns immer. Also, der Herr ist mein Hirte. Siehst du das? Siehst du, wie der Herr, dein Hirte, mit dem Stab da vorne vor dir hergeht? Ich sehe das nicht. Wir haben schöne Bilder vom Hirten. Aber wir spüren, wir werden vom Herrn geführt und vom Herrn geleitet. Das ist es, wir spüren es. Aber ich sehe den Herrn als Hirte nirgends. Siehst du ihn? Manchmal kriege ich so einen Klaps hinten, das spüre ich dann nachher. Und sag du, oder der Schäferhund kommt und beißt mich. Aber der Herr ist mein Hirte. Der Heilige Geist leitet uns. Dann gibt es noch Bazillen und Viren und was weiß ich noch, irgendwelche Kleinlebewesen, die sind auch da. Dann sagt die Bibel, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Alle, die schon vorausgegangen sind. Eine Wolke von Zeugen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und auch hier. sind gute Menschen und schlechte Menschen, die Verstorbenen. Sie sind nicht irgendwo verschwunden. Manche Leute denken, wenn die Leute tot sind, sind sie weg. Nein, die sind nicht weg. Abraham und der reiche, also Lazarus und der reiche Mann, die unterhalten sich im Jenseits und sagen, ich habe noch 5 Brüder und ich leide Pein. Und er sieht ab, Lazarus sitzt in Abrahams Schoß. Also die Welten sind Realitäten. Du kannst nicht die sagen, die sind tot, die sind weg, die vergessen wir. Uns umgeben Zeugen, Menschen, die je gelebt haben, Ahnen oder wer es auch immer ist, wir können es nennen, wie wir es wollen. Und manchmal umgibt dich der Himmel und manchmal umgibt dich die Hölle. Wir werden von unsichtbaren Mächten umgeben. Manchmal umgibt dich die Gegenwart Gottes und manchmal so eine Frust, so eine Depression, so eine Niedergeschlagenheit. Das sind alles Geister, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Die sichtbare und die unsichtbare Welt ist hier, da, auch heute bei uns. Es gibt also die reelle und die unreelle Welt. Also wir denken, das, was ich nicht sehe, das gibt's nicht. Du, Funk und Radiowellen und Fernsehwellen, du würdest mit dem Handy nicht telefonieren, sonst müsstest du verkabelt rumlaufen. Aber das ist Realität, die unsichtbare Welt. Es gibt mehr, als was du siehst zwischen Himmel und Erde. Wesen, die wir nicht sehen, die sind da. Gute und schlechte. Ich sage das beides, weil die Trennung ist noch nicht vollzogen als solches hier auf dieser Erde. Der Teufel ist aus dem Himmel rausgeworfen. Dort hat er nichts mehr zu suchen, aber hier, das ist seine Heimat noch. Weißt du, du hast vielleicht noch niemand gesehen und kannst nicht erklären, aber du spürst, hier ist jemand. Da ist doch irgendjemand, muss es hier gewesen. Dein Hund, deine Katze, dein Kanarienvogel spürt es vielleicht mehr als du. Und ich denke nur an Biliam. Der Biliam geht einen krummen Weg, will sich an Gott, am Volk Israel versündigen, das Volk Gottes verfluchen. Und was macht Gott? Gott stellt einen Engel in den Weg. Biliam, der Prophet, sieht das nicht. Alt und dumm ist er. Verstehst du, er hat schon so viel Prophetien gesehen und so viele Worte Gottes gehört und so weiter. Aber der sieht nicht, wie ein Engel in den Weg steht und haut auf den Esel und prügelt den Esel. Du alte Biest, dich werde schlachten und Salami draus machen. Und droht, und dann sagt der Esel, du schlägst mich mit Unrecht, der Engel steht da und lässt mich nicht durch. Der Esel sieht manchmal mehr als mancher Prophet, als mancher Pastor, als mancher Frommer, als mancher Pfingstler und mancher Charismatiker. Der sieht, der Engel steht in den Weg und blockiert und lässt nicht durch. Es sind verschiedene Wesen, die die Menschen kontrollieren, gute wie schlechte. Wollen die Menschen beherrschen, kontrollieren. Die Bibel spricht immer von Besessenen. Irgendjemand besetzt und besitzt den Menschen. Unsichtbare Mächte versuchen, sich unser habhaft zu machen. Oder die Macht Gottes, da müssen wir aber freiwillig die Herrschaft Gott übergeben, das Steuer, die Lenkung und so weiter. Gott wird niemand vergewaltigen. Gott lenkt und steuert uns freiwillig. Wir müssen uns freiwillig vom Geist Gottes was sagen lassen. Aber der Teufel vergewaltigen die Menschen. Immer wenn du nicht aufpasst, platzen sie rein in dein Leben und greifen nach dir. Diese Mächte, die manifestieren sich in verschiedenen Formen. Also unsichtbare Mächte umgeben uns. Gedanken, Worte, das sind alles Mächte. Du sagst ja, in dem Wort ist nichts drin. Doch, in dem Wort kann Gott oder der Teufel drin sein. Gott wohnt entweder in seinem Wort, in der Bibel, oder irgendwelche Flüche, Verwünschungen etc., da sind die Dämonen drin. Wir sollen segnen und nicht fluchen. Also das sind Mächte, Segen und Fluch sind Mächte, sind unsichtbare Mächte, die aktiviert werden. Und das Schöne dabei für mich ist, was ich immer wieder erleben darf, für mich persönlich, von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Als wir hier gebetet haben heute Morgen und dann in Sprachen auch gesungen haben und Gott gelobt haben, habe ich gespürt, deine Wolke ist hier. Die Wolke seiner Herrlichkeit umgibt uns. Das ist der Ort, wo Gott sich erwählt hat. Nicht, weil wir besonders fromm und heilig sind. Nein, weil wir den Herrn lieben. Und der Herr kennt die Seinen. Und der Herr weiß, wer im Buch des Lebens geschrieben steht und nicht. Und der Herr ist bei den Seinen. Und er sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Die Wolke war da. Diese kleine Wolke Gottes. So wie Israel eingehüllt war in der Wolke und der Feind sie nicht antasten konnte, so hüllt Gott uns in seine Wolke, in seinem Geist, in seiner Gegenwart. Des Nachts als Feuerwolke und des Tages als Wasserwolke. Weißt du, Gott ist doch wunderbar. Gott kann sich so verstellen, wie er es braucht. Und er hüllt uns ein in seiner Liebe. Und da hat kein Feind sich getraut, Israel anzugreifen, solange sie unter der Wolke waren. Und Bruder und Schwester, solange du in der Gegenwart Gottes bist, von dieser unsichtbaren Macht wunderbar geborgen, traut sich kein Teufel, kein Virus, keine Bestie, nichts Negatives an dein Leben ran. Du bist von guten Mächten wunderbar geborgen. Da ist ein Mann, der ist ganz schockiert, ein junger Bursche und so weiter und sagt, ja, aber guck mal, wir werden belagert, wir werden fallen, wir werden nicht überleben. Der hat Angst gekriegt und dann sagt der Prophet, oh Herr, öffne dem Jungen die Augen, dass er sehen möge, bei uns sind mehr als bei denen. Wir werden von einem Berg voll feuriger Rosse umgeben. Weißt du, wenn du sehen würdest, wie Gott dich umgibt, wie Gott dich beschützt, Tag für Tag, das merkst du gar nicht, der Herr ist mein Hirte. Wo ist er denn? Wo ist er denn, verstehst du? Ich sehe ihn nicht. Aber von allen Seiten umgibst du mich. Und ein Berg voll feuriger Roste. Weißt du, was das heißt? Damals lauter Panzer, Raketen, Maschinengewehre. Weißt du, diese Waffen kennen wir noch gar nicht mal, die der Herr einsetzt, um dich und mich zu beschützen. Du kannst keine besseren Bodyguards haben als den Heiligen Geist und die Engel Gottes und die himmlischen Heerscharen. Vertraue Gott, dann hast du die stärksten Bodyguards deines Lebens. Die passen auf dich auf. Selbst wenn du schläfst, stehen sie an deinem Bett. Von allen Seiten umgibst du mich. Zeig ihm, öffne ihm die Augen. Weißt du, wenn deine Augen nicht geöffnet sind, wirst du denken, oh, ich bin von Mutterseele allein von allen guten Geistern verlassen. Nein. Der Heilige Geist ist da und er bleibt bei dir, bei mir, ewiglich, Geschwister. Das ist fantastisch. Nicht nur gelegentlich, wenn ich in guter Stimmung bin und wenn wir im Gottesdienst sind. Nein, der Heilige Geist bleibt bei uns, auch wenn wir Schwierigkeiten haben, nicht mehr beten können. Selbst wenn wir im Grab liegen, ist der Heilige Geist immer noch bei uns. Zeig ihnen, zeig dem Jungen, zeig dem Mädel, zeig den Kleinen, den Großen, den Armen, den Reichen, die Gott lieben. Furcht ist eine Macht, ein Dämon, ein Geist. Aber Glaube, Zuversicht und Hoffnung ist auch eine Macht. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, das ganze System. Auf dieser Welt herrscht zwar noch der Teufel, aber wenn du Jesus kennst, und die Geschwister, das ist für mich wichtig, wenn du Jesus kennst, bist du kein Angsthase mehr. Da laufst nicht, wenn irgendwo was knistert, rennst nicht mehr, verzweifelst nicht mehr. Du glaubst an die Macht, die stärker, die größer ist als die Macht dieser Welt. Die Welt vergeht. Und das weißt du, aber du weißt, der Allmächtige wird nicht vergehen. Jesus sagt, ich habe die Welt schon bereits überwunden. Du musst dich nicht mehr fürchten. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Der lebt. Der geht durch verschlossene Türen. Der braucht kein Schloss. Der braucht keinen Türöffner. Der braucht nicht mal eine Türklinge. Der kommt durch verschlossene Türen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Entweder glaubst du an den auferstandenen Heiland oder nicht. Und er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Seine Gegend. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Frag den lieben Gott selber. Aber er ist da. Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Zwischen Karfreitag und der Auferstehung Jesu ist unheimlich viel passiert, wenn ich die Bibel lese. Er ist hinabgestiegen in die untersten Örter der Hölle und hat das Gefängnis gefangen geführt. Und jetzt triumphiert die Gnade, die Liebe, die Güte Gottes. Jetzt ist die Gemeinde Jesu und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Weißt du, was der Teufel schon alles unternommen hat, um die Gläubigen kaputt zu machen? Der hat alles unternommen, ihm fällt jetzt nichts mehr ein inzwischen. Aber die Gemeinde lebt immer noch und existiert noch. Und der Herr hat eine große Beute dem Teufel entrissen. Und zu dieser Beute gehörst du und gehöre ich. Wir sind eine Beute Jesu Christi. Und der Herr passt auf uns auf. Der passt schon auf seine Beute auf. Das, was er dem Teufel geraubt hat, er wird nicht noch einmal dem Teufel das überlassen. Wenn er dich einmal befreit hat, wenn er dich einmal erlöst hat, wenn er dir einmal die Sünden vergeben hat, dann wird er aufpassen, dass du nicht noch einmal in diese Kloake landest. Und hat alles riskiert, um aus der Unterwelt dich rauszuholen. Und wenn es eine Unterwelt gibt, gibt es auch eine obere Welt. Der hinabgestiegen ist, der ist auch hinaufgestiegen, wie das so steht im Hebräerbrief. So, Jesus hat gekämpft, gelitten, gearbeitet und das soll nicht umsonst sein. Unsichtbare Mächte umgeben uns, der Auferstandene ist überall auf Schritt und Tritt da. Weißt du, da gehst du entmutigt wie diese beiden Emmaus-Brüder. Oh, wir haben gedacht, er würde Israel erlösen. Was ist passiert? Gar nichts. Und du denkst, da ist nichts passiert, da ist unheimlich viel passiert. Wenn dir nur die Augen geöffnet werden würden, dann würdest du sehen, dass Gewaltiges passiert. Die Welt steht Kopf. Deine Erlösung hat stattgefunden. Dann stehst du plötzlich stramm und sagst, Halleluja. Geschwister, der Herr geht den Menschen nach. Und er weiß, wo Entmutigte sind, wo Niedergeschlagene sind. Er weiß, Satan ist besiegt, er ist gestürzt, er ist entmachtet, sein Reich ist zusammengebrochen. Und die Systeme dieser Welt brechen nacheinander zusammen wie Kartenhäuser. Und ein Dominoeffekt ist da, durch diese Welt geht es. Und das erlebst du überall auf allen Bereichen. Ich habe diese letzten Tage darüber gepredigt, Endzeit und so weiter. Wir sind mittendrin. Und gerade in der Endzeit, wir sind in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Der Herr kommt, der König, der neue König, er ist Herr. Der neue Kapitän, der unser Leben steuert und ans Ziel bringt. Der letztendlich das Sagen hat. Weißt du, nicht der Teufel hat das Sagen, nicht die Welt hat das Sagen, nicht die Medien haben das Sagen. Der Herr hat das Sagen in dieser Welt. Und ich möchte dich auf Gott einschwören, dass du Gott vertraust. Auch wenn die Fundamente dieser Welt wackeln und morsch sind, der Herr hat das Kommando und sein Wort gilt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jetzt gilt der Wille Gottes. Zwar der Teufel triumphiert und er macht viel und er nimmt sehr viel. Wenn ich denke, Christopher Street Day und all die anderen Tage, was passiert, weißt du, da gibt es so viel. Jeden Tag passiert was Schreckliches. Aber wir erschrecken nicht und wir fürchten es nicht, denn wir sitzen auf einem anderen Boot. Und wenn die Stürme zu stark werden, dass wir die Stürme nicht verkraften und nicht mehr ertragen können, wenn es so dick kommt, dass du sagst, wir können nicht, Herr, wir verderben. Weißt du, was dann passiert? Der Heiland steht auf und sagt, Wind, sei still. Und der Sturm legt sich. Weißt du, der Sturm, das auf dem See Genezareth, was dort passierte, das war kein gewöhnlicher Sturm. Das war ein dämonischer Angriff. Der Teufel wollte mit allen Mitteln die Gemeinde Jesu kaputt machen. Wenn er da fertiggebracht hat, dass das Schiff untergeht, wäre Jesus und die Gemeinde, die ganze Kirche untergegangen. Aber Gott wird es nicht zulassen. Der Herr ist im Boot. Halleluja. Und solange Jesus in unserem Leben ist, hast du nichts zu befürchten. Steht auf und sagt, Wind, sei still. Ich bin überzeugt, weißt du, wenn wir in der Endzeit, wenn es ganz dick kommt und ganz hart wird und ganz schwierig wird, bevor die Bombe platzt, bevor das Flugzeug abstürzt und die Erde erreicht, findet die Entrückung statt. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Die Auferstehung Jesu ist die Garantie dafür. Er ist auferstanden. Und diese guten Mächte des Lebens, der Ewigkeit sind um uns. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Derselbe Geist. Also, du hast keinen anderen Geist als den Geist, der damals am Ostermorgen wirkte, der Jesus aus dem Grab rausholte, den Stein wegschob und sagte, er lebt. Dieser Geist lebt in dir. Wenn du das nur kapieren würdest, wenn der liebe Gott dir die Augen aufmachen würde, ich habe den ganz starken Geist, der damals den Herrn aus dem Tod, aus dem Totenreich entrissen hat. Der Herr ist mein Herr. Diese Kraft ist in mir. Dann zitterst du. Dann vibrierst du. Dann gibst du dich mit diesem Kickerles-Zeug dich nicht mehr ab. Den spießbürgerlichen Kleinkram. Dann sagst du, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da stehst du und stehst auf Schlangen und Skorpione. Der Satan ist zertreten. Weißt du, der Herr ist der Herr. Für die Jünger damals ist Stück für Stück das Reich Gottes realisiert worden. Und so muss auch für dich Stück für Stück sich etwas vom Reich Gottes in deinem Leben realisieren. Das Reich Gottes wird Realität Tag für Tag. Je länger du mit dem Heiland gehst, desto realer wird das Reich Gottes in dir. Johannes Kapitel 3, Vers 3, da heißt es, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders vernimmt er nichts vom Reich Gottes. Die Wiedergeburt ist der erste Akt der Liebe Gottes. Du wirst plötzlich Kind Gottes, kannst sagen, und glaube ich weiß, das hast du nicht studiert, kannst auch gar nicht studieren. Das lernst du auch nicht in der Schule, das lernst du nicht einmal in der Kirche. Das kann dir niemand beibringen, das kann nur der Heilige Geist dir beibringen. Ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Halleluja. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Weißt du, wo das Reich Gottes ist? Nicht in Jerusalem, nicht in Rom, nicht in Mekka, nicht in New York. Das Reich Gottes ist in uns. Und es realisiert sich Stück für Stück. Viele sind so schwerfällig, um das zu begreifen, dass das Reich Gottes in uns ist. Das Reich Gottes ist jenseits von Raum und Zeit. Und deshalb haben die Jünger waren sie oft so zaghaft, so ängstlich, so verunsichert, so mutlos, weil sie es nicht ganz begriffen haben. Das Reich Gottes ist in euch, kommt nicht mit äußeren Gebärden. Für das Reich Gottes braucht man geistliche Reife. Aber der Herr sagt, du kleine Herde, ist es eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Du kleine Herde. Weißt du schon, was du einmal sein wirst? Unter uns sitzen Minister, Innenminister, Außenminister, Verteidigungsminister. Wer unter euch der Diener ist, der am fleißigsten ist, der arbeitet, der unten durchgeht, der alles erträgt, der durch den Staub geht. Der Kleinste unter euch, der Diener, der wird mal der Größte sein im Reich Gottes, kannst du es vorstellen? Wir denken nur, der, wo predigt, wo eine Krone aufhat und eine Federn da und was weiß ich alles. Nein, das ist nicht der Größte. Der Größte ist, den man gar nicht sieht, den man gar nicht anerkennt, der eigentlich für die Katz arbeitet und umsonst arbeitet und vergeblich arbeitet und sagt, ja, mir bringt das alles gar nicht. Keiner sagt mir Dankeschön. Aber Gott sagt Dankeschön. Weißt du, ich habe eine Botschaft heute Morgen, die möchte irgendwie loswerden. Ich weiß es nicht, wo ich anpacken soll oder starten soll. Aber ich habe eine Botschaft. Das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Gott hat die Gemeinde sich erwählt. Und die Gemeinde ist auch etwas Unsichtbares. Nicht die Gemeinde, die du heute Morgen siehst oder sich für eine Konferenz groß sich trifft oder wenn der Papst kommt im Olympiastadion. Nein, das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine unsichtbare Gemeinde. Und ich kann nicht sagen, du gehörst zur Gemeinde und du nicht. Niemand kann sagen, wer zur Gemeinde gehört und nicht zur Gemeinde gehört. Und niemand weiß, ob er dazu gehört oder nicht. Außer der Heilige Geist gibt dir Zeugnis. Die Gemeinde Jesu ist eine unsichtbare Gemeinde. Eine unsichtbare Gemeinde. Das ist etwas Großes, was du erlebst, wenn du sagst, ich bin ein Teil der Gemeinde Jesu Christi. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. 3000 auf einmal. Bist du schon zur Gemeinde hinzugetan? Nicht, dass du jetzt eine Karte ausgefüllt hast und Mitglied bist der und jener Gemeinde. Nein, du musst ein Teil vom Heiligen Geist hinzugetan werden. Zur Gemeinde. Das ist erst Gemeinde. Nicht alle, die sich schimpfen, ich bin Christ. Nein, die wirklich vom Heiligen Geist ergriffen und hinzugetan wurden, hineingeschweißt wurden in den Leib Jesu. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das muss man begreifen. Und zwar jeder, der ein Eigentum Jesu wird, wird eine neue Schöpfung und ist jenseits von Raum und Zeit. Lebt in einer anderen Welt, einer anderen Dimension. Jesu Herrschaft ist eine unsichtbare Herrschaft. Jesus kontrolliert ein unsichtbares Volk. Bis heute. Seine Gemeinde. Und die Christen siegen. Und das sieht manchmal gar nicht so aus. Weißt du, wann die Christen am meisten siegen? Wenn sie verlieren. Wenn sie nichts sind, wenn sie abgeschrieben werden, da siegt das Volk Gottes. Nämlich bei Gott gelten ganz andere Gesetze als bei uns in der Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder Religion. Weißt du, das, was nichts ist, da ist Gott groß. Kapitel? Verstanden? Wir sollen es begreifen, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet nach ganz anderen Maßstäben, nach ganz anderen Gesetzen. Jesus unterwirft sich sichtbare und unsichtbare Welten. Und er sagt, ich bin Herr. In Lukas Kapitel 17, 20 und 21 heißt es, da aber er gefragt wurde von den Pharisäern, die Pharisäer fragen immer wieder, wer ist gut? Und fragen immer wieder den Herrn und fragen ihm Löcher im Bauch. Da wurde er wieder gefragt von Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes? Wann? Und dann sagt Jesus, er sprach zu ihnen und antwortete, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Also verstanden? Kommt nicht mit Pauken und Trompeten. Kommt nicht mit Fahnen und Klimbim und sonst noch was. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebeten, auch nicht mit Lautstärke oder mit Schweigen, mit Stille. Und man wird nicht sagen, siehe hier oder da ist das Reich Gottes. Und wenn die Leute sagen, da ist Christus und dort ist Christus, glaubt nicht im Blödsinn. Christus ist in uns. Hier lese ich weiter. Lukas Kapitel 17. Dann sehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Verstehst du das Geheimnis des Reiches Gottes? Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt der Herr. Jesus braucht kein irdisches Reich. Er ist überirdisch, übernatürlich. geistlich und so weiter, unbegrenzt, ist nichts Materielles. Das Reich Gottes kannst du nicht in Gewicht abwiegen oder in Geld aufzählen. Die ganzen irdischen Reiche sind inzwischen vergangen. Was man noch hat, ist ein paar Ruinen irgendwo und so weiter. Das ist alles Vergangenheit. Aber Jesu Reich ist in der Entwicklung. Es kommt mehr und mehr. Jesus sagt hier, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Reiche dieser Welt sind nur Gefängnisse für euch. Die Reiche dieser Welt, das sind nur Folterkammern für uns. Geschwister, das ist, die Reiche dieser Welt machen mir nur Probleme. Die Reiche dieser Welt müssen vergehen. Die Welt vergeht. Aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Reiche dieser Welt sind so etwas wie Konzentrationslagern. Da bist du reingeworfen jetzt und guck, dass du das überlebst, recht und schlecht. Die Reiche dieser Welt sind unrealistisch, unfreundlich, unbarmherzig, furchtbar schrecklich. Und Jesus hat das Angebot Satans nicht angenommen. Alle diese Reiche will ich dir geben. Mit diesen Reichen kann Jesus nichts anfangen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden aufstehen und für mich kämpfen. Aber das ist nicht so. Gottes Reich ist ein unsichtbares Reich. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir begreifen, in dieser Endzeit, in der wir leben, dass wir uns nicht verführen lassen, nicht manipulieren lassen oder sonst was, irgendwie den Kopf verdrehen. Ja, hier, Nazareth, Kirchstraße 51, das ist die Gemeinde Jesu, die wird entrückt werden. Kann sein, vielleicht bleiben wir alle sitzen. Das könnte auch passieren. Denn nur die, die bereit waren, die Öl in der Lampe hatten, die gingen mit. Genau das kann passieren, dass wir alle noch weiter sitzen. Ich habe vor Jahren in Stuttgart eine Freiversammlung gemacht und irgendwie habe ich dann die Versammlung aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht warum, ausfallen lassen und bin zu Hause geblieben, habe auch eine gute Zeit gehabt zu Hause. Dann klingelt es, halbe Stunde später klingelt das Telefon. Ach, bin ich froh, sagt der am anderen Ende der Leitung der Mann. Ach, bin ich froh, sage ich, wieso denn das? Ja, ich habe gedacht, ihr seid entrückt worden. Aber ihr seid noch da. Weißt du, so viele Leute stellen sich was Komisches vor mit Entrückung. Der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner rechnet, wo keiner erwartet. Und nur die, die bereit sind, die gehen mit. Gott wirkt unsichtbar in seiner Gemeinde. Und das ist die Botschaft, wo ich jetzt langsam so hinkomme. Weißt du, wir sind eine himmlische Gemeinde. Und das ist die Gemeinde, die im Himmel angeschrieben ist. Diese Millionen und Milliarden, die im Himmel sind. Und es ist eine unsichtbare Gemeinde. Das Reich Gottes arbeitet, gedeiht und entwickelt sich in Niedrigkeit, in Armut, in Hilfsbedürftigkeit. Das ist das Reich Gottes. Wenn du denkst, also die haben Geld, da ist der Herr dabei. Nein, der Herr ist nicht dabei, wo Geld ist. Der Herr ist auch nicht dabei, wo Gold ist. Weißt du, wo der Herr bei den Urchristen war? Bei Petrus und Johannes. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir. Im Namen Jesus, steh auf und wandle. Da ist der Herr, wo kein Gold und kein Silber ist und keine Gebäude oder sonst noch was. Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, deshalb braucht auch diese Welt gar nicht. Ist nicht von dieser Welt abhängig. Wird sich auch nie nach der Welt sich richten. Reich Gottes richtet sich nicht nach dieser Welt. Das erste Kommen Jesu war sehr gewöhnlich und das zweite wird so ungewöhnlich sein. Das erste war so gewöhnlich, in Bethlehem, im Stall, in Niedrigkeit, in einem Schuppen irgendwo zur Welt gekommen. Aber dann seine Wiederkunft, um Satan davon zu jagen, wird sein in Macht und Herrlichkeit, so ungewöhnlich, dass sogar die Menschen schreien werden, Berge und Hügel fallt über uns, wir fürchten uns vor den Dingen, die da kommen werden. Das Reich Gottes. Wir werden von unsichtbaren Mächten umgeben, verschiedenen Ordnungen, verschiedenen Systemen, verschiedenen Gesetzen. Die Gegenwart Gottes ist es, was uns umgibt. Und das ist, was uns Zukunft gibt. Wenn ich die Bibel weiterlese, Matthäus 24, wir haben heute Abend Rahab-Treffen. Manche Leute geraten da in Panik und ich bin erstaunt, wo überall dieses Rahab-Treffen im Internet zu lesen ist. Dann bin ich erstaunt, das halbe Internet ist bald voll davon. Und Leute, von denen man nie gedacht hätte, Esoteriker, die greifen auf und sagen, was da in der Nazareth-Kirchstraße 51 stattfindet. Weißt du, was hier stattfinden wird? Wir werden Bibel lesen, wir werden singen, wir werden beten, wir werden Gott loben und preisen. Wir werden das machen, was die Rahab gemacht hat mit ihrem Vater, mit ihrer Familie. Ich habe gesagt, Geschwister, jetzt kommt der Herr. Und dann hängt sie noch das rote Seil zum Fenster raus und so weiter und markiert ihr Haus. Sie zeigt Glauben. Das war eine Heidin, die an Gott geglaubt hat. Und das war keine Heilige. Der hat an Gott geglaubt. Und weißt du, der, der an Gott glaubt, ist auf der sicheren Seite. Alles kippt um. Aber derjenige, der Gott vertraut, der bleibt stehen. Und wisst ihr, was wir wollen? Wir wollen stehen bleiben. Wir wollen nicht dort sitzen, wo die Welt sitzt. Die Bibel sagt, sitze nicht, wo die Spötter sitzen. Ich habe nichts gegen Fußball, Sport ist was Gesundes, aber dieser Sport, was jetzt im Augenblick überall weltweit geschieht, ist alles nur Kommerz, es geht nur ums Geld. Es geht nur ums Geld. Der Götze Mammon triumphiert und ich unterstütze den Götzen Mammon nicht, ich unterstütze nur meinen Gott. Und ich preise meinen Gott und der Götze Mammon hat für mich keine Bedeutung. Ich gucke nicht hin, ob jetzt Stierkämpfe sind oder Fußball ist. Alles, was mit Kommerz verbunden ist, das hat für mich keine Bedeutung. Das vergeht. Nur wer den Willen Gottes tut, das bleibt in Ewigkeit. Und der Wille Gottes ist Schöpfung, Ehren, ein bisschen Sport, Bewegung, kann es nicht schaden, ist okay. Aber hier passiert viel mehr. Also, Matthäus 24, Vers 29. Sogleich nach der Drangsal jener Tage, welche Tage weiß ich nicht, fragt den lieben Gott, Tag und Stunde weiß niemand, allein der Herr, da wird die Sonne sich verfinstern und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Unsere Zeit ist solch eine Drangsalzeit, die Hölle tobt, die tobt sich aus, das Unkraut wuchert, die Welt verwildert. Ich habe in den letzten Tagen gesagt, alles was hier verwildert und ich bin schockiert, dass gerade in unserer Zeit die Gnade Gottes triumphiert und groß ist und den Höhepunkt erreicht, aber auch die Sünde erreicht ihren Höhepunkt. Auf allen Ebenen, hör die Predigten im Internet oder auf der CD von diesem Wochenende an. Gott wird die Welt nicht zerstören und nicht zerstören lassen, von wem auch immer. Weißt du, man kann heutzutage, man hat genug Atomwaffen, um die Erde mit einem Knopfdruck auszulöschen. Aber Gott wird es nicht zulassen. Gott hat nicht zugelassen, dass sie einen Turm bauen bis zum Himmel. Dann kam er runter und hat ein bisschen reingeblasen und ihre Sprachen wurden verwirrt. Und sie kamen nicht mehr zurecht. Und Gott wird nicht zulassen, dass seine Schöpfung, für den er seinen Sohn geopfert hat, er hat die Welt geliebt. Gott liebt die Welt. Die Welt ist schön. Hässlich ist nur der Teufel, der gegen Gott rebelliert, gegen das Gute rebelliert und selbst sich als der Herrgott ausspielt. Wir machen das. Was wird passieren, wenn der Herr seine Macht ergreift und den Teufel rauswirft, Kopf über, ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen, hat der Herr gesagt, und so weiter, dann wird er fliehen und die Erde floh und es wurde ihr kein Platz gefunden. Die Erde floh. Du denkst jetzt, die Erde geht in die Luft. Glaub das nicht. Die Erde wird nicht in die Luft gehen. Das System wird in die Luft gehen. Die Mächtigen werden in die Luft gehen. Und der Herr wird die Erde reinigen von denen, die die Erde besudelt und beschmutzt haben und versaut haben und verdorben haben. In Prediger Kapitel 1, Vers 4 heißt es, ein Geschlecht geht dahin, ein anderes kommt, aber die Erde bleibt ewig bestehen. Die Erde bleibt ewig bestehen, Leute. Denn Gott schuf einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues System. Geistiges System. Und Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Das ist, was du da drauf siehst. Die Werke werden verbrennen, die Elemente werden schmelzen, schreibt der Apostel Petrus. Wir stehen an der Schwelle einer neuen Zeit, einer neuen Epoche. Wir haben schon so viele Veränderungen erlebt in den letzten 10, 15 Jahren, aber das Größte kommt noch. Es dämmert. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir sehen einen Silberstreif am Horizont. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Es ist erstaunlich, dass gerade im Nahen Osten, egal was es ist, im Nahen Osten, dass gerade da im arabischen Raum, da gärt es, da jagen sie ihre Politiker, die Jahrzehnte regiert haben, jagen sie alle davon und demonstrieren. Warum? Da passiert etwas. Weißt du, ich halte nichts über Israel als solch, als Volk, was da unten wohnt, aber in meiner Bibel heißt es, wer das Land teilt, das ist mein Land. Israel ist immer noch Gottes Land. Nicht das Volk und die Menschen, die da drin wohnen. Israel, und das habe ich diese Tage gesagt, Israel gehört weder den Juden, noch den Arabern, noch den Russen, noch den Amerikanern, noch den Deutschen, noch den Moslems, noch den Christen. Das Land gehört dem Herrn, Leute. Das Land gehört dem Herrn. Und Gott wird nicht zulassen, dass sein Land geteilt wird. Und jedes Mal haben sich noch jede Supermacht die Zähne ausgebissen, ob es die Babylonier, Assyrer, Griechen, Römer, Deutsche, Franzosen waren, die Engländer als letztes, die haben sich alle ihre Zähne ausgebissen. Denn dieses Land gehört dem Herrn. Und Gott gibt, wem er geben will. und nicht wem Amerika geben will und wem Europa geben will. Gott gibt das Land, wem er geben will. Verstehst du? Und wir stehen an der neuen Zeit. Da verändert sich so viel und dort unten gärt es. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Der Ägypter geht, der Tunesier geht. Da werden noch viele andere gehen, auch noch. Warte ab, was in den nächsten Tagen für Leute alle noch weggehen werden. Die werden untertauchen und die werden fliehen und die werden Asyl suchen hier und dort. Und da, wo sie Asyl gesucht haben, von dort wird man sie holen und ins Gefängnis stecken. Glaub mir das. Das wird passieren. Denn Gott sagt, die Rache ist mein. Nicht, ich muss mich rächen. Ich muss nicht für gar nichts rächen. Ich muss das alles nur Gott getrost überlassen. Er macht es schon. Er macht es schon. So, ich gehe weiter. Unsichtbare Mächte umgeben uns. Halleluja. Die Pforten der Hölle werden seine Sache nicht zerstören, nicht aufhalten und so weiter. Der Teufel wird sich selber ruinieren, wird sich fertig machen. Und dann wird Gott ein Volk herauskristallisieren. Eine Gruppe von Menschen, die dann die Friedfertigen, die werden das Erdreich besitzen. Also die Erde besteht, die wird nicht kaputt gemacht. Gottes Macht wird das alles dafür sorgen, dass es so passiert. Weißt du, wenn du vor Gott Gnade gefunden hast, bei Noah heißt es, und Noah fand Gnade bei Gott. Als Noah Gnade bei Gott gefunden hat, haben die Naturgesetze nicht interessiert, die Umstände haben nicht interessiert, was die Leute sagten, haben nicht interessiert. Er baute seine Arche mittendrin in der Wüste. Es hat noch nicht geregnet und Noah hat Gott vertraut und hat das gemacht, was Gott sagt. Und Gott hat uns gesagt, ich sollte hier heute Abend ganz spontan, ich habe keine Ahnung gehabt, was das soll und wie das soll und so weiter. Ich habe auch nie recherchiert gehabt diesbezüglich. Aber plötzlich versammle sie in dein Haus. Und ich habe gedacht, ja, das kann gar nicht schaden. Eine Versammlung mehr, das hat uns noch nie geschadet. Das hat noch nie geschadet. Versammle sie in dein Haus. Und jetzt kommt, schreibt mir sogar ein Pastor, nachdem er diesem Rahab-Treffen das gelesen hat irgendwo. Wir haben gar nicht geschrieben und ihm auch nicht eingeladen. Aber dann schreibt er, bitte sagen Sie diese Versammlung ab. Nein, ich verkündige es recht und sage, Leute, kommt alle her. Wir machen hier ein Lob und Dank und Siegesfest, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Weißt du, das, was in dir ist, das ist, was siegt. Wenn es in dir nichts ist, kannst du alles haben, wirst du doch ein Verlierer sein. Die Kraft ist in uns, der Glaube ist in uns. Und ich darf dir noch eines sagen, als ich das so meinem Rundschreiben rausgeschickt habe, ich hab mich riesig gefreut. Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe von der Gemeinde, vom David Wilkerson, also er lebt ja nicht mehr, aber von David Wilkerson, seiner Gemeinde, Times Square Church, habe ich einen Brief bekommen oder Mail bekommen und er schreibt, Pastor, am 26. werden wir für dich in unseren Gemeinden beten. Denn die Gemeinde in Manhattan ist ja nur ein paar Meilen oder zwei Meilen etwa von der Katastrophe gewesen, diesem Anschlag gewesen. Und da stand drin, wir haben das erlebt, wir wissen, was das bedeutet, wenn irgendwas Schreckliches passiert. Und so weiter. Und der David Wilkerson hat mir damals auch geschrieben, als das passierte, sagte, wir haben 2500 Leute im Gottesdienst, vielleicht so 3000 insgesamt, die damals zum Gottesdienst kamen. Aber da ist keiner meiner Mitglieder zu Schaden gekommen. Die haben Autos verloren, die haben Arbeitsstelle verloren, die haben ihre Büros verloren und so weiter, ihre Geschäfte verloren, aber sie haben nicht ihr Leben verloren. Weißt du, Gott rettet. Wenn Gott rettet, weißt du, es kann sein, dass das Schiff untergeht, wie beim Paulus. Aber die dabei fahren, die mit dir mitfahren, die werden gerettet. Und Geschwister, für mich ist persönlich, wir haben einen lebendigen Gott. Wir müssen die Überfahrt machen. Wir sind gezwungen, diese Überfahrt zu machen, wie Paulus damals als Gefangener nach Rom. So, wir sind gezwungen. Aber alle, die mit dir mitfahren, die werden gerettet werden. Schiff wird untergehen, Haus wird untergehen, Gemeinde wird untergehen, alles wird untergehen. Aber die mitfahren, die Seelen, Gott ist an Seelen interessiert und nicht an Material. Und nicht an Geld. Und nicht am Schiff. Und nicht an irgendwelchen anderen äußerlichen Dingen am Schiff. Und das war das Schöne dabei. Und die beten für uns. Heute Abend beten sie für uns. Ich muss noch Ihnen die Zeit sagen, wann, wie die Zeitverschiebung ist, mitteleuropäische Zeit und dergleichen. Und viele beten für uns. Denn die wissen, was der Teufel im Internet alles so angedroht hat und droht, diese ganzen Anschläge, was da geplant ist. Der Erste, der diesen Anschlag propagiert hat, war Schäuble selber, als er noch Innenminister war. Er sprach von der schmutzigen Bombe und dass es die Frage der Zeit ist, wann die eingesetzt wird. Dass sie eingesetzt wird, war ihm ganz klar, als er noch Innenminister war. Also du siehst, der Teufel arbeitet. Und da spitzt sich alles auf irgendeinen Punkt, mir ist egal was und wann das passiert, aber ich weiß, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und unsere Losung wird heute Abend sein, Gott mit uns. Gott mit uns. Wenn Gott mit uns ist, wir können durch die Hölle durchgehen und kommen auf der anderen Seite gesund und trocken raus. Wenn du durchs Feuer gehst, wird das Feuer dich nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, wird das Wasser dich nicht ersäufen. Die drei Jünglinge, die gingen in den Feuerofen, sie haben ihre Knie nicht gebeugt vor diesem Marduk. Und sie sind ohne Fesseln befreit rausgekommen und Gott konnte sie bewahren. Gott ist ein Gott, der dich bewahren kann. Im Feuerofen, in der Löwengrube oder sonst wo. Die Leute können dich rauswerfen und dich hassen und so weiter. Sadhusunder Singh, ein Sikh, der sich bekehrte im vorletzten Jahrhundert, kam zum Glauben an Jesus und sein Vater, als er sagte, Vater, ich bin Christ geworden, sagte, du bist ab heute nicht mehr mein Sohn. Verlass bitte sofort mein Haus. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann hat er davon gejagt, mittellos in die Berge. Er ist in die Himalaya-Berge gegangen und dann ist er zusammengebrochen und dann ist im Schnee liegen geblieben und sagte Gott, und er hat das schöne Lied geschrieben, das Kreuz steht vor mir und die Welt liegt hinter mir und so weiter und so weiter. Er hat dieses schöne Lied geschrieben und da liegt er da und sagt, jetzt erfriere ich, jetzt werde ich bald sterben. Lieber Gott, ich lege meine Seele in deine Hände. Und plötzlich spürt er so einen warmen Atem. Weißt du, spürt einen warmen Atem und denkt, das ist gut, wunderbar. Oh Herr, du hast mich lieb. Mittendrin, verstoßen, verjagt, verhasst, aufgegeben. Und da liegt er da. Und als er dann die Augen aufmacht und zu sich kommt, sieht er, er liegt, oder ein Tiger liegt bei ihm oder über ihm und wärmt ihn. Weißt du, Gott kann Tiere schicken, dass die Tiere lieber und netter zu dir sind als manche Menschen. Und dieser Tiger, der... Und unser Sadhu wurde gewärmt und hat es überlebt, hat Gott wunderbare Visionen, Gesichter ihm geschenkt und Offenbarungen gegeben. Also, und er hat mystische Sachen mit Gott erlebt. Weißt du, der Teufel möchte nicht, dass du ein Segen wirst. Und er wurde davon gejagt, von seinem Vater. Sein Vater weiß nicht, was da gewesen ist oder wie es mit ihm weiterging. Aber dieser Mann kam sogar bis in die Schweiz, hat mal gepredigt und der Schweiz Gott gedient, Bücher geschrieben, jenseitige Erfahrungen gemacht, weil ich selber schon im Jenseits drüben war. Weißt du, wenn du Gott erlebst, dann siehst du von wunderbaren Mächten, wunderbar umgeben. Sogar wilde Tiere dienen dir. Sogar wilde Tiere dienen dir. Johannes der Täufer lebte von wilden Bienenhonig und Heuschrecken. Wer hat diese Heuschrecken hierher gebracht zu dem? Oder das Volk Gottes? Diese Wachteln kamen plötzlich, die mussten nur einfangen. Und dann in die Bratröhre stecken. Oder trocknen. Weißt du, und Gott verschaffte einen Westwind beim Jona. Oder Südwind. Oder Ostwind. Gott verschafft die Winde, dass es mit unserem Leben weitergeht. So, wir sind in der Endzeit. Jesus kam, um die Herrschaft des Bösen zu beenden. Und das wird er tun. Er wird die Sünde beenden. Und die Gnade aufrichten. Und der Zweck des Kommens Jesu ist eigentlich, die Welt neu zu ordnen. Er kommt. Halleluja. Maranatha. Und er kommt, um Gottes Plan zu vollenden, das, was der Vater sich von Ewigkeit her geplant hat und vorgesehen hat. Gott ist der, der uns führt und leitet. Geschwister, und ich bin so froh, dass er mich bis heute geführt und geleitet hat. Und ich weiß, er wird dafür sorgen, dass uns nichts schaden wird. Gott wird für uns sorgen. Aber ich muss mit Gott mitgehen. Weißt du, ich kann nicht sagen, oh, das interessiert mich nicht. Wenn Gott etwas sagt, muss uns sehr interessieren. Und ich möchte, dass du lernst, auf die Stimme Gottes zu hören. Vielleicht sagt er dir, bleib ins Bett. Geh gar nicht raus. Die nächsten 3 Tage solltest du vielleicht nicht aus dem Haus gehen. Vielleicht sagt er das. Aber tu das, was er dir sagt. Und geh nicht nach deinem Verstand. Dein Verstand ist nicht von Gott. Und nicht immer. Und versuch nicht, deinen Kopf durchzusetzen. So viele Menschen versuchen, ihren Kopf durchzusetzen. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf Menschen. Denn verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt. Auch wenn es Matthäus heißt. Nein, ich sage das frei weg. Du musst dich nicht auf mich verlassen. Verlass dich auf Gott und dann überlebst du alles. Alle Krisen, alle Probleme, alle Schwierigkeiten, alle Spannungen. Verlass dich auf den Herrn. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Halleluja. Und die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Auch wenn Schwierigkeiten da sind, du kannst gegen diese Schwierigkeiten ganz anders angehen. Dein Immunsystem wird so stark sein, das kommt alles an dir ran, aber das prallt bei dir ab. Der Herr will dir einen dicken Panzer geben. Und der Herr macht dich von innen her stark. Wir sind Geisteswesen, wir sind keine Engel, aber wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und es wird euch nicht schaden, sagt der Herr, wenn ihr was Giftiges trinkt oder was Giftiges isst. Oder was es auch immer ist. Wer an mich glaubt, der wird leben. Das ist die Botschaft, das ist das Evangelium. Das Reich Gottes, das ist nicht nur eine fromme, schöne Fassade, so Schein. Ach, wir sind liebe Gotteskinder. Nein, da ist noch viel mehr. Das, was sichtbar ist, das ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Wir sind von diesen unsichtbaren, ewigen Mächten umgeben. 2. Korinther 4, Vers 18. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Gott kommt zum Ziel, ob du es glaubst oder nicht, ob es wahrhaben willst oder nicht. Wir sollen uns nicht täuschen lassen. Gottes Reich ist ein unsichtbares Reich. Du wirst hinzugetan, ich werde hinzugetan, der wird hinzugetan. Und wir werden alle zusammengehalten von der Liebe Gottes, von unsichtbaren Kräften. Dass du in der Gemeinde bist und immer noch da bist und noch da bleiben wirst, ist nur Gnade Gottes. Die Gnade Gottes hält dich hier. Nicht der Pastor und nicht die Geschwister und nicht das gute Essen. Oder die Gemeinschaft oder die Musik oder die Predigt. Nein, der Herr hält uns zusammen, Geschwister. Wenn der Herr uns nicht mehr halten kann, dann werden wir alle abfallen wie das Laub von den Bäumen im Herbst. Weißt du, die Zeit, da werden Menschen angefochten, aber der Herr hält uns in der Anfechtung. Ich habe für dich gebetet, sagt der Herr, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus regiert unsichtbar. Also wir werden von unsichtbaren Mächten umgeben und geführt und geleitet. Also Jesus regiert uns unsichtbar. So wie er ist das Haupt und wir irgendwo die Glieder, aber das merkst du gar nicht. Du merkst das gar nicht, aber du wirst regiert und gesteuert. Der Wille Gottes geschieht unsichtbar. Heiligung geschieht unsichtbar. Reinigung geschieht unsichtbar. Der Glaube in dir entwickelt sich unsichtbar. Plötzlich sagst du, aha, das ist ja so. Das kann ja nur gar nicht so. Das kann nur so sein. Das kann gar nicht anders sein. Dieses Aha-Erlebnis, das ist etwas Unsichtbares. Das Reich Gottes kommt unsichtbar. Du merkst nur an den Auswirkungen. Ja, dass der plötzlich anders ist. Die Arbeit des Heiligen Geistes ist ein unsichtbares Wirken. Deine Zubereitung und deine Vollendung ist etwas Unsichtbares. Da merkst du, das brauche ich nicht mehr und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und auf das kann ich verzichten und das wird dir weggenommen und das andere wird dir gegeben. Es geschieht im Verborgenen. Gottes Sache, das Ewige von Gott und das Wahre geschieht im Verborgenen. Und deshalb heißt es, wenn du was von Gott haben willst, geh in die Kammer, mach die Tür zu und es wird dir vergolten, öffentlich. Gott ist ein Gott, der im Verborgenen wirkt, Gebete aus der Verborgenheit erhört und hilft. Dort in der Verborgenheit werden deine Stürme gestillt. Weißt du, in der Verborgenheit. Und wenn wir hier zusammen sind, ich habe euch schon angekündigt, in der Mitte irgendwo lassen wir die Türen schließen, dann wollen wir nichts mehr, dann wollen wir uns verbergen im Schatten des Allmächtigen. Unter dem Schirm des Höchsten. Da wollen wir einfach unsere Ruhe und unsere Zuflucht haben unter dem Herrn. Und ja, weißt du, ob wir glauben oder nicht glauben. Wir haben eine Gebetsversammlung in der Bibel in Jerusalem. Petrus ist im Gefängnis und da betet die Gemeinde, lieber Gott, hol unseren Petrus, unseren lieben Bruder, wir brauchen unseren Pastor. Unseren Apostel. Den Diener des Herrn, du hast ihm so große Verheißungen gegeben, der wird alt werden und ein anderer wird ihn gürten. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und wird wahrscheinlich sterben wie Bruder Jakobus. Und die haben gar nicht geglaubt, die haben weiter gebetet. Da klopft es an der Tür und dann geht das Mädel, macht die Tür auf. Petrus ist draußen. Petrus sagt, lass mich rein. Der Herr hat mich befreit auf wunderbare Art und Weise. Und dann lässt den Petrus draußen sitzen. Die haben auch so eine geschlossene Versammlung gehabt. Gebetsversammlung gehabt. Rahab-Treffen gehabt. Und wie man das auch nennen möchte. Und dann kam rein und so weiter, was der Herr getan hat. Du siehst, man betet und man glaubt nicht. Und trotzdem tut der Herr was. Weißt du, selbst wenn wir nicht glauben, handelt Gott. Er hört unser Gebet. Das ist verblüffend für mich. Nach eurem festen Glauben wird's geschehen, aber manchmal glaubst du gar nicht. Du betest, ja Herr, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Und du hast dem Herrn schon so oft in die Ohren gelegen und gejammert und geklagt und macht das. Und er macht das. Du kannst gar nicht fassen, dass er trotzdem das gemacht hat, obwohl du nicht geglaubt hast so richtig. So, Gott wird was tun, bin ich überzeugt, auch heute Abend für uns. Gott tut Gutes, immer Gutes und Barmherziges. Es wird an dem nicht fehlen, heute und morgen und übermorgen und wann auch immer. Weißt du, Gott arbeitet im Verborgenen. Deshalb die Botschaft, die ich noch weitergeben möchte, ganz schnell. Lass Gott in der Verborgenheit deines Lebens wirken, in der Stille, unsichtbar. In Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert werden würde. Aber jetzt ist mein Reich nicht von hier. Jesu Reich ist von ganz woanders, verborgen. Sieht es gar nicht so aus, so Jesus zerschunden, Dornenkrone, Purpurmantel und so weiter, bespuckt und Speichel läuft runter. So sieht das Reich Gottes, das gerade in ein paar Minuten stattfinden wird. So ist gar nicht so, das soll der Herr sein, das soll der König aller Könige sein, mit einer Dornenkrone. Aber das war Reich Gottes. Matthäus 12, 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, also ist das Reich Gottes gekommen. Wenn ich etwas tue, wenn ich etwas bewirke, wenn durch mein Wort Dämonen ausfallen, Menschen Befreiung erleben, dann ist das Reich Gottes da. Das Reich Gottes ist da, wo du gar nicht denkst, dass es ist. Erst, wenn du vom Neuen geboren bist, vergreifst du mit etwas davon. Erst, wenn du die Salbung hast. Der Heilige Geist arbeitet im Verborgenen. Er organisiert gar nicht groß öffentlich, nein. So in der Stille reifst du im Verborgenen, da hängst am Ast. Ah, schon wieder 14 Tage hänge ich da. 3 Wochen. Herr, wie lange muss ich noch hängen? Ich halte es mal nicht mehr aus. Hänge mal so am Baum. Aber da in dieser Verborgenheit, irgendwo versteckt, irgendwo im Keller gelagert, geschieht Gewaltiges. Dort entwickelt sich der Tempel des Herrn. Die Sache Jesu wird bleibt eine verborgene Sache bleiben. Niemand wird sagen können, hier ist das Reich Gottes, da ist das Reich Gottes. Oh, da ist das Reich Gottes. Nein. Oh, Gott offenbart uns, wo er sich die Städte erwählt hat. Warum wir dieses Rahab-Treffen machen? Gott sagte zu Elia, geh und verbirg dich am Bach Krit oder dann bei der Witwe. Erst wenn du aus der Verborgenheit kommst, kannst du auftreten. Hast Autorität und Vollmacht. So stark wie du in der Verborgenheit bist, am Bach Krit, so stark bist du in der Wirklichkeit. So heilig wie du in der Verborgenheit bist, in deiner Mansarde, in deiner Wohnung, in deinem, was weiß ich, wo du wohnst, deinem Kellerloch, so stark bist du wirklich. So gerecht wie du im Verborgenen bist, verborgen, das sieht niemand in deiner Freizeit. So bist du wirklich, so treu, wie du im Verborgenen bist. Weißt du, so treu in der Gemeinde, da kann man schön sitzen, so ganz stramm. Aber so, wie du zu Hause bist, daheim, das ist, was letztendlich zählt. Nicht, wie du in der Gemeinde am Sonntag bist, verborgen, wo dich niemand zuguckt, wo dich niemand beobachtet, wo niemand zu dir rüberschielt. So fleißig, wie du im Verborgenen bist. Weißt du, wenn dich jemand zuguckt, der Chef daneben steht, dann putzt du und dann machst du und dann werkelst du und dann bist dabei, voll Power. Aber sobald er weg ist, dann hast du dieses Arbeiterdenkmal. Und dann ruhst dich aus. Das sieht ja niemand. Aber der Herr sieht es. Der Herr sieht das Verborgene. So ruhig und so gelassen, wie du im Verborgenen bist, so bist du wirklich. So siegreich, wie du im Verborgenen bist, in deinem Bett, auf deiner Lage, so bist du wirklich. Wenn du dich im Verborgenen dich nicht beherrschen kannst, kannst du dich auch nicht öffentlich beherrschen. Also das Verborgene, das ist, was Gott mir heute aufs Herz gelegt hat. Wenn du dich im Verborgenen dem Herrn dienst, dann kannst du auch draußen dem Herrn dienen. Wenn du im Verborgenen betest, und ich merke ganz schnell, und man merkt ganz schnell, ob einer ein verborgenes Leben mit Gott führt oder nur ein öffentliches Leben in der Gemeinde führt, weißt du, dann redet man für die anderen Leute, wenn man betet. Aber wenn du ein verborgenes Leben mit dem Herrn führst, dann bist du sehr intim, dann vergisst du, dass du in der Gemeinde bist. Dann sagst du, lieber süßer Heiland, Das würdest du normalerweise, wenn du deinen Kopf einschaltest, nie sagen. Du würdest sagen, großer Gott, wir loben dich. Aber dann, Liebster, mein Liebster, Herr, mein Heiland. Weißt du, dann redest du total mit dem Herzen und nicht mehr mit dem Kopf. Was du im Verborgenen nicht kannst, kannst du auch nicht draußen, auf der Straße, öffentlich, im Alltag. Gott will dich im Verborgenen versorgen. Und da fängt deine wahre Versorgung, deine wahre Heilung, deine wahre Befreiung im Verborgenen, wo dich niemand sieht, was du treibst. Da beginnt deine Ausbildung im Verborgenen. Da wirst du erleuchtet im Verborgenen. Und das, was du im Verborgenen erfährst von Gott, das kannst du auch öffentlich dann nachher erzählen. Wenn du im Verborgenen keinen Frieden und keine Freude hast, wundere dich nicht, dass du draußen nur gibst Smiling, so lächelst. Das ist alles aufgesetztes Lächeln, das ist nicht echt. Geschwister, im Verborgenen will der Herr wirken. Wenn du im Verborgenen nicht gesund bist, kannst du auch draußen nicht gesund werden. Im Verborgenen, im Innen. Innen drin, in deinem Tempel. Da sollen dich wunderbar die unsichtbaren Mächte umgeben. Weißt du, und das, was du innen drin bist, das spüren die unsichtbaren Mächte alle. Weißt du, da kannst du kommen, im Namen Jesu, Teufel, raus, 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 raus. Denk an die Söhne des Kephas. 7 Stück an der Zahl. Söhne eines hohen Priesters, also die hatten wenigstens Qualität. Und der Teufel sagt, ach ihr armen Jungs. Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir. Aber wer seid ihr? Die unsichtbare Welt weiß bestens Bescheid, wer und was du bist. Der unsichtbaren Welt, ob es Dämonen oder Engel, kann es nichts vormachen. Paulus kennen wir, um Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Wo kommst du her? Aus welchem Busch? Wo bist du in die Schule gegangen? Deine Bewährung und deine Entwicklung geschieht im Verborgenen. Und deshalb ist, bevor Gott irgendwie die Leute gebraucht hat, hat er immer auf die Seite genommen. Moses, 40 Jahre in der Wüste Schafe hüten. Elia bei der Witwe oder am Bach. Hier kannst du dich behaupten jetzt. Sich selbst besiegen im Verborgenen. Wenn du im Verborgenen gebunden bist, dann bist du auch im Leben draußen gebunden. Dann bist du nicht frei, kannst du was vorspielen, kannst so tun. Die Freiheit fängt hier drin im Verborgenen, im Stillen. Dein Inneres wirkt sich auf dein Äußeres dann aus. Im Verborgenen. Wenn du innerlich im Verborgenen arm, schwach, elend und jämmerlich bist, bist du draußen auch. Da wirst du draußen auch nicht sagen, Halleluja! Aber wenn du innen drin Freude am Herrn hast, glücklich bist, dich verborgen hast und dann fängst du an zu triumphieren, so wie die Gemeinde Jesu triumphiert. Wir haben gesiegt durch das Lammes Blut. Offenbarung 19, Vers 1. Da hörte ich eine große Stimme vieler Scharen im Himmel und die sprachen Halleluja! Und das mit einmal, 3, 4. Halleluja, verstehst du? Und die mit großer Stimme, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes geworden. Haben wir lang genug gebetet, das Vaterunser. Jetzt erfüllt sich das Vaterunser hier. Denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt, welche die Erde mit ihrem Unzucht verderbte und das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und sie sprachen zum andermal, Halleluja! Da ist es, wo was passiert ist, Halleluja. Und sie sprach noch einmal und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit und die 24 Ältesten und die 4 Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen Amen und noch ein Halleluja. Eigentlich sollten wir nur noch Halleluja singen. Weißt du, Halleluja, das ist so das Siegeswort. Lobet unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, beide klein und groß. Gott offenbart sich im Verborgenen. Römer, Kapitel 2, Vers 29. Wer ist ein Jude? Steht drin, Paulus fragt so. Wer ist ein Jude? Der ist ein Jude, der im Verborgenen ein Jude ist. Der im Verborgenen ein Jude ist. Und ich möchte dieses Wort jetzt von Paulus umdrehen. Der ist ein Christ, der im Verborgenen ein Christ ist. Der im Verborgenen ein Heiliger ist, der ist ein Heiliger. Der im Verborgenen ist ein Geistlicher, der ist ein Geistlicher. Der im Verborgenen ein Gesegneter ist, der ist ein Geistlicher. Manchmal überliest man diese Bibelstellen so, da denkt man, das ist ja so nebenbei, was er da gesagt hat. Wer im Verborgenen Halleluja sagen kann, nicht öffentlich, in dem großen Chor, wo alle Halleluja rufen, da gehst du ja nicht unter. Aber zu Hause, wo du allein bist, wo du sagen müsstest, pfui Teufel. Da Halleluja zu sagen statt pfui Teufel. Da den Herrn loben und preisen, den Sieg des Herrn rühmen. Nur siegende Gläubige können Halleluja singen. Halleluja ist ein Triumphwort. Kein Schimpfwort, Triumphwort. Psalm 104, Vers 35, da kommt das Halleluja zum ersten Mal in der Bibel vor. Und weißt du, in welchem Zusammenhang das kommt? Hochinteressant, wo das Halleluja noch einmal so in der Bibel als erstes vorkommt. Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen sollen nicht mehr sein. Und dann Halleluja. Kannst du da vorstellen, kannst du da Halleluja sagen? Sünde soll ein Ende nehmen. Gott wird zugejubelt. Halleluja ist eigentlich aus der Engelsprache. Nicht Hebräisch und nicht Aramäisch und nicht was weiß ich sonst. Das sprechen die Engel im Himmel. Die hören nicht mehr auf, Halleluja zu singen und Halleluja zu preisen. Aber das passiert im Verborgenen. Nur wenn du den Heiligen Geist hast, kannst du auch so richtig von Herzen Halleluja singen und sagen und immer wieder. Nur wenn du geborgen und verborgen bist in Gott. Und das weiß, mein Leben ist in Gott verborgen. Halleluja! Und du brauchst einen geheimen Platz, wo du deine Ruhe und deinen Frieden findest vor Gott, wo du in Ruhe gelassen wirst. Halleluja! Wo du dich entwickeln kannst, wo du geistlich wachsen kannst, wo du dein Halleluja entwickeln kannst, dein Halleluja-Leben entwickeln kannst. Weißt du, du brauchst dieses vom Himmlischen ins Irdische zu übertragen, einen Platz. Und da kannst du die Hektik und den Stress und alles drunter und drüber nicht gebrauchen. Du brauchst einen Platz, wo du dich verbergen kannst, wo du die Tür hinter dir zumachen kannst und zuschließen kannst und wo du mit Gott allein sein kannst und wo du sagst, Welt, lass mich in Ruhe. Teufel, lass mich in Ruhe. Sünde, lass mich in Ruhe. Krankheit, lass mich in Ruhe. Armut, lass mich in Ruhe. Wo du innerlich zur Ruhe kommst und wo du Gott alles sagen kannst, was dich bewegt. Aber der Mensch, der in der Verborgenheit mit Gott allein ist, der redet nicht mehr über seine Probleme. Der redet nur noch über die Größe und Allmacht und Herrlichkeit Gottes. Also wenn du mal mit Gott allein gewesen bist, dann redest du nicht mehr, lieber Gott, ich habe Hunger. Weißt du, dann kann der Magen dir knurren. Aber du redest über Gott. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Ein ganz anderes Verhältnis hast du da. Du brauchst einen Platz, wo du nur von Gott umgeben bist. Hast du schon so eine Oase gefunden? Ein Geheimtreffen mit Gott? Und vielleicht ist es heute angesagt in deinem Leben, aber vielleicht heute Abend, vielleicht musst du nochmals kommen heute Abend. Weißt du, Gott hat zu dir geredet in der Vergangenheit, irgendwann. Gott sprach zu Moses und nach einer Weile sagte Moses, ich habe ein Rendezvous mit dir. Ich will dich dort nochmals treffen am Busch, wo du mir einmal begegnet wirst. Ich will, dass du zu mir kommst. Und Moses wusste, ich werde ein Rendezvous mit Gott haben, ein Treffen mit Gott haben. Und was wir heute möchten, ist ein Treffen mit Gott. Halleluja. Wir wollen uns Gott treffen. Er ist uns begegnet irgendwann. Und wir wollen noch einmal unserem Gott begegnen. Und noch einmal ihn berühren. Und noch einmal in seine Nähe kommen. Noch einmal alles vergessen. Und uns auf Gott konzentrieren. Denk, wie war es, als du das erste Mal zum Glauben kamst? Als dir zum ersten Mal das Licht des Himmels aufgegangen ist. Und das Sonnenlicht Gottes. Das ewige Licht Gottes. Oh Herr, es ist Herrlichkeit. Also, ich wusste nicht einmal selbst, wo ich mehr bin. Ich wusste nicht, bin ich im Himmel, bin ich in der Welt, oder bin ich Wasser, bin ich in der Hölle. Herr, hier ist gut sein. Oh Heiland, wie wunderbar ist deine Nähe. Da habe ich zum Fenster rausgeguckt, die Bäume, dieselben Bäume waren nicht mehr dieselben Bäume. Plötzlich habe ich Sachen gehört, die ich nie gehört hatte. Und Sachen gesehen, die ich nie gesehen hatte, weil der Herr plötzlich da ist. Weißt du, wenn der Herr in deinem Leben kommt, wird das Gute vergrößert und das Schlechte verkleinert. Verstehst du's? Das Negative wird verkleinert. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, da schmelzen die Probleme, deine Lasten vergehen und du noch die Größe Gottes. Da siehst du nur den Eisberg und nur die Sonnenstrahlen und das Glitzer, diese Reflexion, bist erstaunt und ergriffen. Wie groß ist mein Gott? Unsichtbare Welten umgeben uns. Wir wollen jetzt das Lied von Dietrich Bonhoeffer singen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Kann kommen, was da will. Ich bin mit Gott. Und ich möchte, dass du das dir so vergegenwärtigst. Und Dietrich Bonhoeffer ist hier in Plötzensee erschossen worden, hat gegen Hitler gearbeitet und der Hitler wollte diesen Mann nicht haben, aber er wusste, Bonhoeffer wusste, Gott ist mein Gott. Und in dieser Zelle hier in Plötzensee hat er das Lied geschrieben. Das Lied ist also ein Weddinger-Lied, was hier im Gefängnis geschrieben wurde. Nicht irgendwo als Liedermacher auf der Couch, nein, dem Tode ins Auge schrieb er, von guten Mächten wunderbar geborgen. Bruder und Schwester, ich möchte, dass du von guten Mächten den ganzen Tag, die ganze Woche, das Rest deines Lebens wunderbar geborgen bist. Lass uns aufstehen und lass uns dieses Lied singen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Vater, ich danke dir, dass gute Mächte uns umgeben. Du umgibst uns von allen Seiten. Halleluja. Und der Teufel hat keinen Platz, wenn die guten Mächte uns umgeben, hat der Feind keinen Zutritt mehr. Bei uns sind mehr als derer, die in der Welt sind. Halleluja, gute Mächte. Halleluja, wenn Geschwister in Not sind, in Angst, in Panik sind, auch heute vielleicht irgendwo in Geschwar geraten, umgib sie alle mit guten Mächten, deinen Engel. Und der Herr sagt, in seinem Wort heißt es, die Gott fürchten. Seine Engel lagern sich bei denen, die Gott fürchten. Gottes Engel lagern sich um hier, um uns. Gottes Engel lagern sich um dein Haus, deine Familie, deine Arbeit, dein Chef oder was es auch immer ist, dein Hausgeist. Die Engel Gottes lagern sich um die, die Gott fürchten. Du musst nichts auswendig können. Du musst nicht besonders heiliger sein. Du musst nur Gott Respekt bringen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Von guten Mächten wunderbar geborgen.